Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 183 vom 4. März 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und darin schnieft und schnäuzt der Max mit mir. Hallo Max, grüß dich. Töre, das ist auch noch ein bekannter Kinderstar. Max, ich mutmaße mal, dass der Frühling auch in den Niederlanden angekommen ist. Liege ich da richtig?
Ja, ich habe es heute gemerkt auf dem Heimweg von der Arbeit. Es war hell und alles war so grün. Und bei mir lief Rotz und Wasser. Das ist ja bei mir ein bisschen so eine griechische Tragödie. Ich liebe es, mit Pflanzen zu arbeiten, aber man hat mich auch mit Pollenallergie verflucht.
Das heißt, Max, das, was du liebst, deine Arbeit, könnte dich auch potenziell töten. Habe ich das so richtig verstanden?
Das stimmt, ja. Da erfahrt ihr heute später noch mehr drüber. Das ist wahrer, als ihr denkt.
Es ist, wir hoffen das natürlich nicht, Max. Und ich wünsche dir, dass du immer gesund und munter aus jeder Felduntersuchung wieder nach Hause kommst. Das wünschen wir uns. Aber es ist schon lästig, ja. Hast du Hausmittelchen? Nimmst du Antiallergika oder hältst du es einfach aus?
Ich habe tatsächlich das letzte Antihistaminikum noch gepackt. Dann war es ausverkauft.
Ja, sehr schön. Weißt du auch, worauf du reagierst und kannst du das im Gelände ansprechen oder ist das diffuse?
Das ist alles. Also das ist wild gemischt.
Herrlich. Ich werde nie vergessen, ich habe mal so einen Allergietest gemacht, wie man das halt kennt, wo du so angeritzt wirst und dann wird da was reingeträufelt. Und da gab es Felder, kaum reagiert, so ein bisschen Reaktion hast du ja immer, ne? Und bei Gräsern, da konntest du wirklich zugucken, wie mein Arm angeschwollen ist an der Stelle. Das war ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich auch mit den Gräsern etwas verschnupft. Aber bei mir hält sich das im Gelände tatsächlich in Grenzen. Also ich habe es noch nie so weit gehabt, dass ich Allergiemittel einnehmen musste, zum Glück.
Okay. Mir ist es auch mit der Zeit besser geworden. Also je mehr ich draußen im Feld bin und arbeite, desto weniger schlimm wird's. Mhm. Also im Vergleich von vor 2 Jahren schnief ich schon weniger.
Das ist gut. Und wenn man mal ein Bierchen oder ein Weinchen trinkt, dann hilft das ja sicherlich auch an der Stelle. Nein, Max, wir haben ein pickepacke, vollgepacktes Pad tatsächlich in dieser Folge. Deswegen ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Und du hast dich im Vorfeld ganz toll gefreut, weil du seit langer Zeit mal einer der Ersten bist, die wieder ein ausführliches Feedback bekommen haben. Was hast du alles gefühlt, als du dieses Feedback bekommen hast, bevor wir in das Inhalt reingehen?
Na, zuerst einmal habe ich mich sehr gefreut über, über Fanmail. Mhm. Und dann habe ich natürlich eingelesen und ich war überrascht, wie lang dieser Brief war und wie intensiv er sich mit dem Inhalt der Folge auseinandergesetzt hat.
Daran sieht man, glaube ich, dass uns Leute hören, die auch Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter sind, ne? Die einfach auch teilweise im Fach drin stehen. Jetzt hat's jemanden getroffen, der tatsächlich auch in deinem Fach drin ist, ne? Der sich damit gut auskennt und der dann sagte so, boah, jetzt nehme ich mir mal die Zeit, setze mich hin und schreibe mal ein ausführliches Feedback. Und ich war auch überrascht an der Stelle und möchte mich aber ausdrücklich bedanken, so wie du natürlich auch, ne, für diese tolle Rückmeldung. Worum geht's? Es geht um deine Folge 177. Ihr erinnert euch, da haben wir das erste Mal über Stadtbäume gesprochen und über verschiedene Meliorations-, also Bodenverbesserungsstrategien, um so geplagte Stadtbäume sozusagen wieder fit zu machen.
Ja? Um Bodenverdichtung zu lockern.
Ja, richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge hieß, aber wir haben hier bestimmt einen tollen...
Bodenlockerung, ja, natürlich.
Ach so, ja, natürlich, genau. Richtig, Bodenlockerung, ja, natürlich. Also Folge 177 kloppen wir nochmal in die Shownotes mit rein. Da könnt ihr nochmal reinhören. Und der Max hat in seiner ersten Folge hier eine Studie besprochen und die auseinandergenommen. Und darauf geht unser Hörer Markus mal ein bisschen ein. Markus ist auf jeden Fall alt genug, um Worms zu kennen. Wir haben auch über Worms, das Computerspiel, gesprochen. Lieber Markus, schön, dass du das auch gezockt hast. Ist auf jeden Fall ein Fan davon. Und was sein Feedback so besonders macht, er ist eben Baumsachverständiger und Baumpfleger von Beruf. Das heißt, er kennt sich mit Stadtbäumen mutmaßlich auch ziemlich gut aus. Er schreibt zunächst was zu seinem Hörverhalten, das behalten wir mal intern. Aber jetzt mal zur Studie. Die Studie fand im Stockley Park Hayes in England statt und er schreibt, dass sie sich einreiht in eine Vielzahl von Untersuchungen zur Aufwertung anthropogen veränderter Böden. Die Schlussfolgerung, dass das Einbringen von Mulch, Langzeitdünger sowie das Auswildern zusätzlichen Bodenlebens der lokalen Flora zuträglich ist, ist korrekt. Ja, da stimmt dazu. Allerdings auch schon seit sehr langer Zeit bekannt, vermutlich seitdem unsere Vorfahren begannen, Böden mit bloßen Händen zu bewirtschaften. Also er sagt so, okay, das ist eigentlich gar kein neues Finding mehr, sondern das wissen wir schon seit Anbeginn der Zeit, Max. Was sagen wir dazu?
Naja, das ist ja als Ökologe, findet man viele Dinge heraus, die man eigentlich schon kennt, die man eigentlich schon weiß. Und gerade da fokussiere ich mich ja auch ein bisschen als so ein bisschen die Überbrückung zwischen akademischem und praktischem Raum. Es sind viele Dinge, die man schon weiß, die aber halt noch nicht nachgemessen sind oder nachgeschaut wurden. Und das ist halt für mich dann besonders schwierig, wenn ich wissen möchte, wie behandle ich jetzt einen Boden? Und man weiß, dass man Kompost in den Boden einbringen kann, um ihn zu verbessern. Aber welche Kompost, welche Stabilität, welches CN-Verhältnis etc. etc., das haben unsere Vorfahren leider nicht aufgeschrieben. Also ich warte noch auf die Tontafeln.
Ja, genau, ne, das hätte ich auch gesagt. Also das ist nicht überliefert. Wir reden hier von der Sesshaftwerdung des Menschen, also irgendwo Neolithikum, Jungsteinzeit, so sind wir. Je nachdem, das wird man auch manchmal gefragt, wann hat denn das Neolithikum angefangen? Da ist die korrekte Antwort, hängt davon ab, in welchem Raum wir uns bewegen. Also in Mitteleuropa hat das Neolithikum anders begonnen als in Westeuropa und in Skandinavien und so. Aber plus minus 9.500, 10.000 Jahre vor Christus allerdings, ne? Also 12.000 Jahre vor unserer Zeit, da war das Neolithikum. Und es ist klar, dass diese Erkenntnisse von damals heute archäologisch aufgearbeitet werden können. Aber alles, was mit Bodenstruktur zusammenhängt und so, das vermute ich mal, überdauert die Zeit möglicherweise nicht so, weil das überprägt wird von der aktuellen Bodenentwicklung. Und aufgeschrieben wurde auch noch nichts. Ne? Deswegen sind diese Erkenntnisse, und wir dürfen auch nicht vergessen, der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer hat ja diese Erkenntnisse noch gar nicht gehört. Ne? Also wir müssen ja den Leuten auch basale Grundlagen sozusagen zugänglich machen. Und das ist eigentlich der Mehrwert der Folge. Ne? Aber Markus hat vollkommen recht. Vermutlich haben die Menschen schon vor Tausenden von Jahren geschnallt, wie man Bodenverbesserungen effektiv betreiben kann. Und da sind eben diese Methoden Mulch, Langzeitdünger und Auswildern von Bodenleben sicherlich auch Methoden, die damals angewendet wurden. Ja. Genau.
Da kommt mir gerade noch eine Tangente hoch, die können wir auch später rausschneiden. Aber ich habe mal in einem Podcast gehört, dass die alten Inka ja Pflanzenzuchtlabore hatten, wo sie dann dieselben Trassen auf verschiedenen Höhen angebaut haben, um dann die richtigen Maissorten für die richtigen Höhen zu selektieren.
Ja.
Und das fand ich auch furchtbar spannend. Also ich muss mir da auch mal noch eine Sonderfolge zu machen.
Warum Herrschaftszeiten soll ich das rausschneiden, Max? Das ist es genau. Wir müssen mal ein bisschen abnörden hier. Die Folge heute wird länger. Ihr habt Kapitelmarken, wenn ihr keinen Bock habt auf dieses Vorgespräch, dann springt doch direkt ins Thema rein. Die technische Möglichkeit geben wir. Aber Max, das ist es genau. Ich habe auch mal eine Folge gemacht zu traditionellem ökologischem Wissen. Das ist eine ganz frühe Soil Talk-Folge, wo ich verschiedene Bodenmanagement- und Landnutzungspraktiken vorgestellt habe. Das ist Folge 25 des Soilcast, traditionelles ökologisches Wissen tatsächlich, verschiedene Managementpraktiken vorgestellt habe, die teilweise in Vergessenheit geraten sind und heute wiederentdeckt werden. Zum Beispiel Terra Preta, ne, im Amazonasraum. Und das ist immer so eine Sache, wo ich auch mittlerweile leicht säuerlich werde, dass man so denkt, die Menschen vor Tausenden von Jahren, das waren irgendwie so primitive Typen, die überhaupt nichts auf dem Kasten hatten, ne? Nein, die waren auch fähig zu Beobachtungen, die waren auch fähig, Wissen weiterzugeben und zu übermitteln, halt nicht unbedingt in Schriftform, je nach Kultur, sondern auch mündlich. Und die waren auch fähig, tatsächlich zu experimentieren, zu forschen und Sachen halt festzustellen. Ne? Wie erklärt man sich sonst Eisenverhüttung, Metallverhüttung, das Fertigen von komplexen Werkzeugen und so? Das kannst du ja kulturell quasi nur vorantreiben, wenn du auch Wissensvermittlung betreibst. Ne? Ja, deswegen sind deine Genvariationen von Mais war es in dem Fall, ne? Das ist ein gutes Beispiel. Max, wir schreiten mal voran, weil der Markus hat noch ein paar andere Punkte mitgebracht und wir möchten mal exemplarisch noch zwei weitere ansprechen. Das eine, da geht er auf die Praxis ein und sagt eben, dass der Erfolg von Bodenverbesserungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Photomelioration oder Belüftung mit
Druck. Phytomelioration.
Ja, stimmt, ja, da hat er sich verschrieben. Phytomelioration oder die Belüftung mit Druckluftlanzen häufig am Zustand des Baumes festgemacht wird. Ne? Also, das klingt für mich als Laien erstmal logisch. Du machst diese Meliorationsmaßnahme, um die Bodenstruktur zu verbessern und auch die Baumgesundheit zu verbessern. Und dann guckst du dir hinterher den Baum an. So, das ist, glaube ich, das, was er meint. Ne? Das sieht er aber fachlich kritisch. Aus seiner Sicht eignen sich Bäume nur sehr eingeschränkt als Indikatoren für tatsächliche Verbesserungen der Bodenverhältnisse, weil Bäume auf Veränderungen im Wurzelraum meist nur stark zeitverzögert reagieren und weil sie auch über erhebliche Kompensationsmechanismen verfügen. Er schreibt weiter, dass sie ungünstige Bodenbedingungen über Jahre hinweg ausgleichen können, zum Beispiel durch Verlagerung der Feinwurzeln in besser belüftete Zonen oder durch Anpassungen auch der Krone. Ja, es gibt ja dieses Wurzel-Kronen-Verhältnis, ne, dass sich das immer irgendwie die Waage halten muss. Und ein vital wirkender Baum ist daher kein verlässlicher Beleg für eine verbesserte Bodenstruktur. Ebenso wenig ist der Vitalitätsschub oder ein ausbleibender Vitalitätsschub ein Beweis für die Wirkungslosigkeit einer Maßnahme. Was sagen wir dazu, Max? Wie ist denn da State of the Art? Ist das praxistechnisch erforscht? Ist das umstritten? Wie siehst du das?
Also meine große praxistechnische Erfahrung ist halt, dass Fachliteratur einfach noch sehr dünn ist. Und gerade deswegen bin ich auch in den Zollcast gekommen, um halt das bisschen, was es schon gibt, zu verbreiten und auch von anderen zu hören, was sie wissen. Also ich denke, ich werde mich einfach fokussieren drauf, all diese neuen Pionier-Paper zu präsentieren, weil das ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Und genau, also das ist ja die Frage, die ich auch versuche, in meiner Arbeit zu beantworten. Kann man die Ergebnisse allein am Baum festmachen oder muss man das über Bodenparameter feststellen? Was ist die Relation zwischen Bodenparametern und der Baumvitalität? Und dann muss man natürlich alles mit einbeziehen von Wetter und Klima und Bodenbedingungen und Baumtyp etc. Aber irgendwann muss man auch einen Schlussstrich ziehen und einfach mit den Daten arbeiten, die man schon hat. Und gerade dieses Paper hat sich ja nicht nur auf die Vitalität beschränkt, sondern hat das auch versucht mit den ganzen Bodenparametern zu unterbauen. Und so sieht das dann auch bei mir und bei meinen ganzen Kollegen aus bei der Arbeit. Wir suchen nach den Bodenparametern, die die Baumvitalität beweisen.
Ja, ja, richtig, richtig. Und ich finde, das aber auch ein Beispiel, also wir nehmen das dankend an, glaube ich, diesen Hinweis trotzdem, weil ja, so funktioniert Wissenschaft, ja. Da ist jemand wie du, ihr seid pioniermäßig unterwegs, ihr entwickelt viel, ihr macht auch Forschung. Da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil das natürlich auch Teil deiner Arbeit ist, wo wir ja gesagt haben, das wollen wir hier ein Stück weit raushalten. Aber ihr entwickelt was, ihr geht sozusagen mutig voran. Und auf der anderen Seite sind aber natürlich Leute, die sagen, Moment mal, da gibt's momentan noch, möglicherweise ist die Studienlage noch dünn. Aber manchmal ist Forschung eben auch ein Selbstzweck, ja. Also was zu erforschen, was voranzutreiben, das muss ja nicht immer an bestimmte Gegebenheiten gekoppelt sein. Es ist zum Beispiel der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat zum Beispiel neulich sich so ähnlich geäußert. Ihr könnt das in der aktuellen Folge methodisch inkorrekt nachhören, wo er sich mal wieder irgendwie geäußert hat in der Art, dass Forschung ja eigentlich auch ergebnisorientiert sein sollte. Und dass man eigentlich Forschung nur dann betreiben sollte, wenn man sich auch von vornherein sicher sein kann, dass eben bestimmte Ergebnisse bei rauskommen, die auch der Gesellschaft nützlich sind. Ja, ich habe das jetzt paraphrasiert. Ihr könnt den Originalwortlaut eben sowohl in dieser Folge entnehmen, als eben auch dem entsprechenden Interview. Ich hau das nochmal in die Shownotes. Aber da muss ich sagen, stimme ich nicht zu. Weil die Menschheit wäre in der Vergangenheit nicht vorangekommen, wenn sich immer nur Forschende an Sachen gesetzt hätten, wo sie sagen, na, da kriegen wir auch ganz sicher das richtige Ergebnis raus. Ne? Es hat viele Sackgassen gegeben, es hat viele Revisionen gegeben von Forschungsergebnissen. Und deswegen ist Forschung eigentlich ein Selbstzweck. Wir forschen, um die Menschheit voranzubringen. Ja, und
das eine kleine Philosophiefrage für zu Hause. Ist es Forschung, wenn wir schon wissen, was dabei rauskommt?
Ja, klar. Ne, genau, was war zuerst da? Die Hände oder das Ei? So jetzt. genau so ist es. Ne? Und dieses so forschend die Welt entdecken, auch in der Praxis einfach mal was machen und schauen, was bei rauskommt, das ist ja eigentlich das Großartige. Ne? Und deswegen sind solche Rückmeldungen von Markus, und deswegen besprechen wir das ja jetzt auch am Anfang deiner nächsten Folge, so wertvoll, der sagt, da bin ich vielleicht skeptisch, was das angeht, weil die Studienlage ist dünn und es gibt eben verschiedene funktionelle und ökologische Zusammenhänge, die meines Erachtens nach dagegen sprechen. Und auf der anderen Seite sind eben Leute, die das vorantreiben. So, und die stehen sich nicht unversöhnlich gegenüber, sondern da findet ein Austausch statt. Da ringt man auch tatsächlich um den Wert von Ergebnissen, um die Interpretation und so. Und so funktioniert Wissenschaft, und das ist doch großartig.
Das ist ja für mich das Spannende. Mhm. Das Richtige dabei rauszufinden. Richtig. Das ist ein riesiges Puzzle und man baut da Stück für Stück dran.
Ja.
Und dann kommt wieder ein neues Teil rein.
Ja,
richtig. Nee, aber das war tolles Feedback.
Ja, genau. Und ein letzter kleiner Punkt, den er noch anspricht, das ist quasi, dass es bestimmte Koinzidenzen gibt. Ne? Also es gibt bestimmte Merkmale oberirdischer Biomasse bei Bäumen, die eben auch durch andere Parameter beeinflusst werden. Ja, und das ist in der Statistik ein viel gehegtes Problem, ja, was man betrachtet. Er nennt zum Beispiel die Kronendichte, die besprochen wurde, Blattfarbe und Zuwachs von oberirdischer Biomasse. Die werden zum Beispiel auch durch die Witterung, Wasserverfügbarkeit und so weiter, wobei die Wasserverfügbarkeit auch mit der Bodenstruktur zusammenhängt, aber das nur am Rande, und Nährstoffstatus auch. Ne? Also viele Nährstoffe sind im Boden, und die Pflanzenverfügbarkeit sind ja auch abhängig von der Bodenluft, ne? Und vom Redoxpotenzial der Böden. Aber diese Koinzidenzen sind richtig, die er anspricht. Und deswegen ist ja auch in dieser Studie, die du angesprochen hast, Max, eine Kontrolle herangezogen worden. Ja.
Ja.
Um quasi die nicht behandelten Bäume abzugleichen. Ne?
Ja, genau. Also sie haben ja ziemlich viele identische Bäume herausgeholt. 100 Paare. Ich muss nochmal die genauen Zahlen
nachschauen. Ja, ja,
aber es waren ungefähr die gleiche Anzahl Paare. Mhm. 7 behandelt, 1 unbehandelt, und das dann halt zigzahlig wiederholt. Also für mich war da eine eindeutige Kontrolle dabei.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist aber auch ein wertvoller Hinweis, ne, dass solche Untersuchungen, ich habe das neulich erst wieder gesehen, kommen wir noch drauf, bei Feldbeobachtungen zum Beispiel, ne, man muss ein Protokoll anfertigen, aber man braucht eben auch immer eine Kontrolle, um dieses Ergebnis verwertbar zu machen.
Ich müsste es nochmal nachschauen, aber ich meine, es gab keine Nullmessung, also die Bodenparameter vor dem Einbringen vom Mulch zum Beispiel. Das hätte ich eigentlich auch gern gesehen.
Okay, das müssen wir aber wirklich nochmal nachschauen, weil das hätte mich auch skeptisch gemacht.
Ja.
An der Stelle. Aber sei es drum. Das ist ja auch was, und Markus äußert auch noch viel detaillierter auch Kritik an dieser Studie. Und auch das ist wertvoll, ja. Also jede publizierte Studie muss sich auch daran messen lassen, wie ist denn der Versuchsaufbau gewesen? Wie hat man das Ganze gemacht? Und deswegen ist so ein Feedback wirklich sehr, sehr hilfreich. Ne? Und das Letzte, was wir wollen, ist hier Studien einseitig anpreisen, sondern da warten wir natürlich auch drauf, dass Leute mal sowas zurückmelden. Und da gehen wir da auch gerne noch mal ein bisschen rein. Ja, der Markus, jetzt bremse mich ruhig in meinem Redeschwall.
Nein, deswegen war für mich dieser Fanbrief sehr gemischt. Also einerseits sehr wichtiges Feedback, was ich mir auch mitnehmen werde, die Forschung, andererseits auch sehr viele Fragen an mich gestellt, die aber eigentlich mehr klingen, als wären sie an den Verfasser dieses Research Papers gestellt.
Mhm.
Also ich ich kann da keine Antworten drauf geben.
Ja. Nö. Ja. Nö. Das, aber auch das, offene Fragen zu adressieren, das ist ja vielleicht auch ein Indikator für die Qualität, sage ich mal, der Studie. Ne? Also wenn so viele Fragen offen bleiben, dann keine Studie ist perfekt, ja. Aber ja. Dann hätte sich Markus vielleicht eine andere Studie gewünscht und die kriegt er auch. Ne? Also wir werden den Zollcast noch mindestens 60 Jahre lang betreiben. Da wird es noch, lieber Markus, viel Anlass geben für tolle weitere Studien. Du hast noch viel mehr geschrieben. Du hast auch konkretes Feedback zur Folge gegeben. Das lassen wir raus. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar, Markus. Und wir möchten dich animieren und motivieren, uns gerne weiter in Feedback zu schicken, ne? Weil von Feedback leben wir, da werden wir immer besser. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und er hat auch seine Telefonnummer reingeschrieben. Das heißt, ich werde den Markus jetzt immer mal anrufen, wenn ich eine Frage zu Bäumen habe. Erst rufe ich dich an,
Max. Setzen wir dann die Shownotes.
Ja. Ja, oh je. Ein Hörer weniger an der Stelle. Nee, das soll es an der Stelle gewesen sein mit diesem Feedback von Markus. Mhm. Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich natürlich auch nochmal diese allgemeine Möglichkeit im ersten Dreivierteljahr des Jahres 2026 ansprechen, nämlich, dass ihr auf breiter Front uns Feedback geben könnt, ja. Also ihr könnt es machen wie Markus, info@zollcast.de, eine E-Mail schreiben, ausführlich oder auch nicht so ausführlich, wie ihr das wollt. Ihr könnt aber auch an unserer Hörerumfrage 2026 teilnehmen. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich mit Tränen in den Augen uns an euch wenden und dass wir niederknien und die Arme euch entgegenhalten, sagen, bitte, bitte, gebt uns etwas, und zwar kein Geld oder so, sondern Feedback, ja. Max, dich habe ich schon gefragt, was du gerne an Feedback hättest.
Und ich habe es sofort gekriegt.
Ja.
Also man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, was man sich wünscht.
Bitte. Er hat's sofort gekriegt. Aber ihr habt ja jetzt zum Beispiel auch, ihr sagt, ach Mensch, ihr verquatscht euch immer am Anfang. Wir sind jetzt schon bei knapp über 20 Minuten. Die würde dieses Vorgespräch ausdehnen. Das wäre zum Beispiel ein Feedback. Das ist nichts für mich, oder macht gern mehr davon. Haben wir beides schon gelesen, aber das einfach auch mal im Rahmen so einer Umfrage von euch sozusagen zu lesen, zurückgemeldet zu bekommen, das wäre ganz wertvoll. Und viele, viele weitere Sachen. Wenn ihr sagt, ich brauche noch einen kleinen Motivationsschub, um diese Umfrage auszufüllen, die ihr natürlich in den Shownotes findet, dann haben wir eine kleine Motivation eingebaut. Ihr könnt nämlich im Rahmen dieser Umfrage an einer kleinen Verlosung teilnehmen, und der Gewinn dieser Verlosung ist tatsächlich, dass ihr eure eigene Zollcast-Folge bei uns gestalten könnt. Unter fachkundiger technischer Anleitung, ne? Und in dem Format, was euch gefällt. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich würde gern mal mich hier als Interview- oder Gesprächspartnerin in den Ring werfen. Ja, dann machen wir das so. Ihr könnt auch uns beauftragen, jetzt macht doch mal endlich einen Zolltalk zum Thema XY für mich, wo ich eine spezifische Frage beantwortet haben möchte, anhand aktueller Literatur. Oder ihr könntet sagen, nee, das Team macht schon genug. Christoph, setz dich jetzt endlich hin und mach mir eine Lehrbuchfolge, die ich mir schon immer gewünscht habe und die noch nie im Feed erschienen ist. Ja? Also das sind nur mal ein paar Möglichkeiten, wie ihr da gestalterisch tätig werden könnt. Max, was würdest du machen? Was würdest du nehmen? Sag jetzt, was du nehmen würdest. Hör auf zu kichern. Sag's jetzt.
Ich würde mir die Sonderfolge wünschen, wo wir die Fanmail Paragraph für Paragraph durchgehen.
Okay, das ist auch möglich, ja. Es könnte auch ein Twitch-Stream werden, wo wir das Ganze so in eine Art Webinar abhalten. Alles möglich. Okay, das ist Max' Präferenz, aber ihr habt die Möglichkeit, eben im Rahmen dieser Verlosung eure eigene Präferenz geltend zu machen. Also, herzliche Einladung. HörerInnen-Umfrage 2026, nehmt gerne teil, wenn sie noch läuft. So, Max, jetzt reicht's langsam. Wir müssen jetzt einen harten Cut machen an der Stelle. Schön, über 24 Minuten Vorgespräch zu haben, aber wir müssen jetzt leider, oder Gott sei Dank, wie auch immer, zum Thema kommen. Max, du hast ein Thema mitgebracht, das nennt sich Bodenfunk. Ich stelle mir darunter etwas vor wie eine neue Musikrichtung. Also eigentlich heißt es Bodenfunk. Ja, es ist eine Abkopplung der Funk-Music. Und hat vermutlich irgendwie erdige Töne oder so. The stage is yours an der Stelle. Mach uns mal ein Exempel sozusagen deiner neuen Musikrichtung, die du mitgebracht hast.
Tatsächlich habe ich für mich ein ganz neues Genre entdeckt mit einem Instrument, das ich vorher auch noch nicht so gut beherrscht habe oder scheinbar zu gut beherrscht habe, nämlich den Bodenbohrer.
Bodenbohrer. Du hast Bodenbohrer gespielt und dabei Gläser in Schwingung versetzt und dann ist alles kaputt gegangen. Nee, was hast du denn mit dem Bodenbohrer angestellt?
Also, ich wollte ein paar Bodenproben nehmen im städtischen Gebiet, war halt relativ unter Zeitdruck und habe dann noch schnell bei einer schönen alten Eiche, bisschen zu nah bei einem Eingang von der Haustür gebohrt und denen dann eine schöne neue Fontäne in den Garten gesetzt.
So, jetzt reicht's. Wie geht das? Also eine Fontäne in den Garten gesetzt. Ich nehme mal an, du hast sie nicht dorthin gebaut, sondern die kam einem auf einmal von selbst.
Ja, das war natürlich eine Überraschung. Normalerweise ziehe ich Bodenproben aus dem Bohrer und dann schoss mir halt doch mehr Wasser ins Gesicht.
Okay. Und das heißt, du hast eine dieser esoterischen, mythischen Wasseradern angebohrt und dann kamen vermutlich noch Feen und Elfen und ein Einhorn raus und am Ende war das ein Riesenspaß. Nee, was? Wasserrohr.
Stattdessen kam die Stadtverwaltung und ein paar Bauarbeiter
ja, okay.
Und haben mir auf die Finger geklopft, aber das haben alle ziemlich gut gehandelt. Ich habe mich auch entschuldigt und das wurde relativ schnell gepflegt. Hat sich aber herausgestellt, dass ich eine Wasserleitung aufgebohrt habe.
Okay, aber ihr kommt auch für den Schaden auf, ne?
Ja, natürlich.
Okay, das war wichtig. Ja, passiert. Ich muss ja aus der Kartierpraxis auch sagen, es sind ja durchaus nicht alle Leitungen kartiert, auch nicht in Deutschland. Wir hatten das fernab dieser Aufnahme schon mal besprochen. In Deutschland sind in städtischen Gebieten die meisten Leitungen gut kartiert und durch so kleine Schildchen an den Häusern sind immer diese Hydrantendeckel und Gasdeckel und so kenntlich gemacht. Aber es gibt auch hier noch Leitungen, die niemand auf dem Schirm hat. Ja, und auch da kann das passieren. Also shit happens und für dich eine tolle Anekdote aus dem Alltag.
Genau. Und das ist für mich natürlich die Überleitung heute, weil dann wälzt man sich nachts im Bett und denkt, hätte ich doch nur eine Methode, um den Boden zu schauen, um vorher zu wissen, was da drin ist. Und deswegen habe ich mir dann dieses Paper ausgesucht für heute mit dem wunderschönen Namen Comparing Interpolated Data of Sonic Tomograph and Ground Penetrating Radar to Characterize Tree Roots in Urban Environments. Denn ich bin nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt hat. Im Journal Arboriculture and Urban Forestry gab es ein Forscherteam aus Brasilien, Sao Paulo.
Ja, das ist ein Team, also das ist kein einzelner Name, sondern das sind mehrere. Wie viele Personen sind denn das?
Man würde es auf ersten Blick nicht annehmen, aber es sind tatsächlich drei Personen.
Okay, drei. Ja, es sind viele, viele Namen auf jeden Fall.
Aus der hispanischen Hemisphäre.
Ja.
In Deutschland haben wir es so gut mit Heinz Schmidt und in Niederlanden mit Piet Heinz. Und hier haben wir dann Vinicius Rafael Neris dos Santos. Eins. Als zweiter ist Demonstenes Ferreira da Silva Filho. Und wir haben auch noch Isabella Guardia.
Ja. Die fällt sehr auf mit ihrem Namen, das muss man an der Stelle sagen. Nee, können Sie ja nichts dafür. Also Dos Santos und Kollegen, sagen wir mal an der Stelle.
Genau. Die sind scheinbar so wie ich, auch ein paar junge urbane Bodenforscher. Und haben auch, das ist egal, ob man in der nördlichen oder südlichen Hemisphäre sitzt, Wurzeln im urbanen Raum sind halt schwer zu erreichen. Vor allem, ja, du hast Ziegel. Du hast Asphalt und unterm Boden, wie ich vor ein paar Wochen auf harte Faust gelernt habe, haben wir auch mehrere Kabel, Rohre, sensible Infrastruktur. Und das macht natürlich Wurzelforschung um einiges schwieriger. Hast du da irgendeine Erfahrung, Christoph?
Ja, nein, eigentlich nicht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, ne, weil das erlebe ich in der Planung. Es gibt so Leitungsbündelungsgebiete. Und das kommt in Städten erstaunlich häufig vor, also entlang von großen Straßen etc. Verlaufen manchmal so viele Leitungen, dass wenn da auch zusätzlich noch ein Stadtbaum steht, es eben, das kann ich mir vorstellen, das habe ich noch nicht erlebt, aber du bist da eher der Experte, dass es dann schwierig wird, beim Bohren oder so keine Leitung zu treffen. Und da ist es dann schon praktisch, wenn man entweder vorher weiß, was da wo liegt und wenn nicht, wenn man grob reingucken könnte, und das gilt natürlich auch für Baumwurzeln. Also wenn du Baumwurzeln untersuchen willst, ist es sicherlich praktisch, von oben irgendwie drauf zu schauen, ohne gleich reinhacken zu müssen und dann wieder einen tollen Fontänenbrunnen zu erstellen.
Genau. Ja. Weil konventionelle Methoden, von denen ich auch noch öfters Gebrauch mache, sind halt die Bodengruben, die Bodenbohrungen, wir haben auch Pürkhauer. Habe ich was vergessen? Ja, Mini-Risotrone finde ich auch noch ziemlich cool. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber reden. Aber ja, das sind halt alles Methoden, wo man den Boden aufgraben muss, wo man teilweise dann Ziegel oder Asphalt aufbohren muss, wo man viel physisch grabt und halt auf Gefahr läuft, irgendwas zu beschädigen. Vor allem die Wurzeln selbst will man so wenig wie möglich beschädigen, wenn man an ihnen forscht.
Und wie der Titel des Papers jetzt aber vermuten lässt, werden vermutlich hier zwei Methoden miteinander verglichen. Das nehme ich jetzt mal aus dem Titel mit, sonst wäre es nicht Comparing. Ja, und die Methoden sind Sonic Tomograph und Ground Penetrating Radar. Das finde ich spannend, muss ich dir sagen, weil ich diese Methoden selbst noch nicht kenne und mir auch erstmal schwer was drunter vorstellen kann. Vielleicht können wir erstmal reingehen und können diese verwendeten Methoden kurz charakterisieren. Also wie funktionieren die, was können die und was möglicherweise nicht?
Genau. Also in meiner letzten Folge habe ich mich vor allem mit Nature-Based Solution befasst, wo es dann ging, eigentlich hochtechnische Methode mit natürlichen Methoden zu ersetzen. Und hier ist der Approach jetzt genau andersrum. Also hier wollen wir dann physische Methoden mit Hightech-Methoden ersetzen, aber dann halt um Zeit und hoffentlich auch etwas Geld zu sparen. Genau, und dieses Forscherteam hat sich dann halt dran gemacht, diese zwei Methoden miteinander zu vergleichen. Die Sonic Impulse Tomography und Ground Penetrating Radar, wie du es schon genannt hast. Einfach mal im Boden zu schauen, wie sieht das aus, wenn man diese Methoden benutzt. Und sie sagen auch, die Analyse ist vor allem qualitativ. Also es wird nicht viele Daten ausgewertet, sondern sie haben sich einfach 5-6 Bäume gepackt an Straßen und in Parks in Sao Paulo und haben einfach mal begonnen zu scannen und haben geschaut, okay, wie sehr überschneiden sich diese zwei Methoden, wenn man sie miteinander vergleicht. Sie berufen sich auch zurück auf andere Forschungen, die schon in den letzten Jahrzehnten ausgeführt wurden. Eins habe ich auch in den Shownotes verlinkt, weil ich ziemlich spannend fand. Da haben sie in 2020 zum Beispiel schon mal den Boden gescannt um eine 20-30-jährige Olivenbaum und die dann ausgebuddelt und 3D gescannt. Und da hatten die in den ersten 30 Zentimeter um den Stamm herum ziemlich akkurate Messungen, aber mit zunehmender Distanz ist die Genauigkeit sehr schnell abgenommen. Also im Jahre 2020 war die Scan-Technologie noch nicht weit genug, um es wirklich im Feld zu benutzen. Und auf diesem Wissen wollten halt diese Forscher aufbauen. Genau, also das Ziel dieser Folge ist eigentlich mehr, euch mit diesen Methoden vertraut zu machen, wo sie verwendet wurden, was es für Output gibt und wie man sie in der Zukunft verwenden könnte. Vielleicht für einige von euch auch ein neuer Forschungsansatz. Genau, und ich beginne mit der Sonic Tomography. Übersetzen dieser Methoden war teilweise ziemlich schwierig. Wir haben mit Christoph hier ein bisschen getüftelt. Bist du noch auf was gestoßen in der Zwischenzeit oder benutzen wir den englischen Term?
Ja, also Sonic Tomography, das hatten wir gesagt, ist also irgendwie Schalltomographie. Wenn man sich darunter nichts vorstellen kann, finde ich ein bisschen eingängiger Mechanical Impulse Tomography. Also ein mechanischer Impuls, ja. Wie man es nimmt, hat sicherlich irgendwas mit einem mechanischen Impuls zu tun.
Genau, ja. Mechanisch oder muskulöser Impuls. Also für die Sonic oder Mechanical Impulse Tomography haben sie sich tatsächlich von deutschen Messgeräten Gebrauch gemacht. Und das sind halt so Sensoren, die werden um den Stammfuß geschnallt. Also das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie man es in den Videos sieht, wenn Leute diese Hirnmasken aufhaben, diese ganzen Sensoren, die drumherum hängen, die schmücken dann den Stammfuß von einem Baum. Und dann gibt es noch einen Sender und der ist an einer Metallstange befestigt. Und mitgeliefert wird noch ein ganz schöner Kunststoffhammer. Und den hält dann einer dieser drei Forscher in der Hand und setzt ihn auf einen harten Untergrund, Asphalt oder Ziegel, und kloppt damit den Hammer drauf. Und dadurch verursacht er oder sie dann mechanische Schwingungen, die durch den Boden reisen. Genau, und abhängig von der Geschwindigkeit dieser Schwingungen können dann die Sensoren, die am Stammfuß des Baums sitzen, messen, wo Wurzeln sind und wo nicht. So. Um den Baum herum kreisförmig werden mehrere Male der Stab hingesetzt und 10-mal drauf geklopft. Und dann kriegt man ein bisschen ein sternförmiges Bild von wie schnell das mechanische Signal von den Sensoren am Stammfuß aufgefasst wurde. Ist dem soweit noch zu folgen?
Ja, und wenn man dem nicht folgen kann, findet man auf jeden Fall in den Shownotes zu dieser Folge ein tolles Video, auch tatsächlich von der Herstellerfirma eines solchen Sonic Tomographs, die einfach mal zeigen, wie das so funktioniert. Ich habe das vorher auch noch nie in Anwendung gesehen, aber es ist genau wie du gesagt hast, Max, die Empfänger werden so punktuell um den Stamm herum drapiert und dann wird quasi an definierten Punkten außerhalb des Stamms draufgekloppt, ja, so einfach kann man es sagen. Ja.
Ja.
Und durch diese Laufzeitunterschiede, also man stellt sich das dann so vor, dass das ein Punkt, den man außerhalb anklopft, dass der zwei Empfänger bedient mindestens. Ja. Und durch diese Laufzeitenunterschiede kann man dann eben feststellen, okay, wie war das Medium, durch das diese Schallwellen, diese mechanischen Impulse letztlich durchgelaufen sind. Das ist, glaube ich, so grob der Hintergrund. Mhm.
Genau. Das basiert ja auch auf der Methode, um eventuelle Aushöhlungen im Stamm selbst festzustellen. Das sind ja dieselben Sensoren, aber da wird dann stattdessen auf den Baumstamm geklopft.
Ja.
Anstatt auf den Boden drumherum. Mhm. Und die Idee ist halt, dass Schall durch Holz schneller reißt als durch Boden. Und dann war auch noch die Idee oder eine Hypothese, dass Schall durch größere Wurzeln oder durch gesündere Wurzeln schneller reißt. Damit hat sich aber dieses Paper nicht befasst. Ist aber trotzdem ein interessantes Thema für jemanden, der gerade zuhört. Dann gehen wir zu den Outputs. Und weil dieses Paper stellt dann auch mit Beispielen ganz schön vor, was man sich dann vorstellen kann. Wenn man so um einen Baumstamm 16 Messpunkte hat, dann sieht man auf Seite 6, für die mitschauen, in der Grafik 1, in der Grafik 2a, einen wunderschönen Stern oder eine Schneeflocke mit vielen Strichen. Und jede Zacke ist eigentlich dann ein Messpunkt. Und diese Striche, die geben in verschiedenen Farben an die Geschwindigkeit vom Signal, wie es aufgefasst wurde von den Sensoren.
Genau, und das ist unterschiedlich skaliert. Das sieht man rechts von zwei, oder dieser mittlere Bereich, das ist klassifiziert, sind 278 Meter pro Sekunde. Das ist also deutlich langsamer als die Schallgeschwindigkeit und daher leitet sich das auch ab oder man kann das sich vielleicht vorstellen, warum Boden als Medium diese Impulswellen nicht so gut leitet wie zum Beispiel zusammenhängendes organisches Material. Also Boden ist ein Akkumulat aus verschiedenen kleinen Klümpchen und Partikelchen. Da ist Bodenluft dazwischen, da ist manchmal ein bisschen Flüssigkeit dazwischen und so weiter. Wenn ich da einen Impuls rangebe, da ist es letztlich wie in der Disco, ja, wenn die ganze Tanzfläche voll steht und ich fange an einer Ecke an zu schieben, dann fallen die links und rechts und kreuz und quer weg. Aber es ist keine gezielte Hinfallbewegung genau über die Tanzfläche zum anderen Ende des Raums. Ja, das bleibt aus, weil diese Partikel oder die Leute auf der Tanzfläche halt komplett chaotisch zusammenhängen. Es ist relativ ineffizient, die umzustoßen, ja. Bei so einem Zellverbund oder bei festem Material wie Holz, was Baumwurzeln ja darstellen, ist das deutlich einfacher, weil das Medium quasi geschlossen, mehr oder weniger durch eine geschlossene Matrix durchwandern kann. Und das ist deutlich schneller einfach, ja.
Genau. Und um das auch nochmal auf eine Karte bringen zu können, benutzen Sie auch nochmal einen Algorithmus, um das zu extrapolieren. Und dann sehen wir als nächste Grafik so ein Koordinatensystem, wo eine Heatmap drauf projiziert wird. So, stellt euch vor, eine Infrarotkamera, klassisch, wo dann euer Körper drauf scheint und warme Stellen sind rot und kältere Stellen sind blau. Auf der KTI haben wir sowas Ähnliches. Wir haben einen schönen Baum im Zentrum. Und drumherum ist es relativ blau, ziemlich dunkelblau. Da haben wir weniger Wurzeln. Und je heller blau und dann grün und rötlicher es wird, desto mehr Wurzeln hat der Sensor auf dieser Stelle wahrgenommen. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz schönes Bild.
Ist es. Wenn wir jetzt bei dieser Methode gleich bleiben, um das abzuschließen. Also ich kann mir vorstellen, sie ist ja denkbar einfach anzuwenden. Natürlich, du musst da die Herstellerangaben beobachten und es ist sicherlich auch nicht nur mit einem Durchlaufklopfen getan, sondern man muss das ein paar Mal wiederholen. Aber relativ einfach durchzuführen, ne? Einfach draufhauen. Was sind jetzt aber die Grenzen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du die Methode schlecht durchführen kannst, wenn die Bodenoberfläche zu betoniert ist. Also wenn das eine Betondecke beispielsweise ist. Weil dann hättest du ja nicht diesen Übertrag des mechanischen Impulses direkt in den Boden, wo die Baumwurzeln drin sind, sondern eben auf Beton, ne? Und der würde entsprechend sofort auf die Sensorik ausstrahlen. Das heißt, du hättest da so einen Störkörper drin. Ja, das wäre sicherlich eine Limitation, ne?
Das kann sicher sein, ja. Also wenn direkter Kontakt besteht zwischen der harten Oberfläche und dem Baumstamm, oder wenn die Verhartung, auf Niederländisch nennt man es Verharding,
ja,
alles, was halt auf dem Boden drauf liegt und hart ist, wie würdest du das übersetzen?
Also mit Beton ist es eine Versiegelung.
Versiegelung, Verziegelung. Mhm. Genau, also alles, was halt den Boden bedeckt, war aber hier sogar positiv benannt. Mhm. Also es war tatsächlich schwieriger, den Boden zu messen, wenn sie es einfach nur auf Erde oder auf Gras gemacht haben. Da war es schwieriger, Schwingungen in den Boden zu bringen. Also ich kann mir dann auch vorstellen, dass halt dann der Asphalt oder die Ziegel auch eine Art Resonanzkörper sind, die Schwingung breiter über den Boden verteilen.
Ja.
Also insofern ist es auch eine vorteilhafte Methode für Forschung im urbanen Raum.
Ja, das auch. Eine weitere Limitation ist aber definitiv die begrenzte Tiefe, ne? Also es gibt eine begrenzte Aussagekraft über Wurzeln, die halt tiefer sind, so als, ich glaube, ich habe gelesen, Größenordnung 40 Zentimeter oder so.
Mhm.
Das genau. Das ist ein, weil man kann sich vorstellen, dass zwar diese Impulswellen auch unter der Oberfläche mal gebrochen werden und dann zum Beispiel, wenn eine Baumwurzel, die geht ja meist so diagonal in den Boden rein irgendwie. Und diese Wellen breiten sich dreidimensional aus, dann surft sozusagen diese Impulswelle auf der diagonalen Baumwurzel lang und gelangt dann so zum Detektor. Aber das hat eben Grenzen, weil dieser vertikale Impulsfortsatz im Boden, der ist auch nicht sehr effizient. Das heißt, diese Druckwelle, die verliert relativ schnell an Intensität und dann kann die Sensorik das auch nicht mehr erfassen. Ja.
Genau. Also wir denken zurück an den Olivenbaum, da war Das Limit 30 Zentimeter. Ich denke mal so sowohl breit als auch tief.
Mhm.
Genau, und das ist eigentlich auch einer der größeren Conclusions aus diesem Paper, dass diese Methode einfach noch nicht wirklich tief in den Boden reinschauen kann. Wir zum Beispiel arbeiten oft auf einer Tiefe von 80 Zentimeter und dafür wäre für mich zum Beispiel dieser Sensor relativ nutzlos.
Ja. Muss man einfach so sagen manchmal, ja. Das ist so. Aber dafür werden die Methoden ja auch entsprechend vorgestellt mit ihren Vor- und Nachteilen. Mhm. Und es kann ja auch Untersuchungen geben, wo man sagt, man will eben speziell die oberflächennahen Wurzeln sich anschauen und da würde es möglicherweise
passen. Da gibt es sehr viel.
Mhm.
Aber da muss man auch nicht sehr tief graben, um die freizulegen.
Ja, aber jeder Grabeaufwand ist ein Grabeaufwand, ne? Da tut dann das Händchen weh und so und lieber klopfe ich mal ein bisschen auf den Messstab.
Okay. Wo ich auch noch den Vorteil sehe, und dann will ich eigentlich auch schon zur zweiten Methode überleiten, ist, dass wir mit der Sonic Tomography ja auch mehr wirklich in die allgemeine Wurzelmasse in einem Gebiet schauen. Die zweite Methode, um die es jetzt geht, ist dann der Ground Penetrating Radar. Der dann elektromagnetische Schwingungen in den Boden aussendet und wieder auffängt. Und der ist halt speziell darauf fokussiert, Wurzeln ab einer gewissen Größe zu detektieren. Also bei feiner Bewurzelung, Die sind einfach zu klein, um die noch aufzunehmen. Und genau. Radar ist dann auch wieder mehr dein Fachgebiet, habe ich verstanden?
Mein Fachgebiet sind alle physikalischen Zusammenhänge. Nein, Radar ist ein Wellenlängenbereich. Und da liegt ja aber diese Antenne scheinbar voll drin, also 900 Megahertz.
Genau.
Radar ist so aus dem Kilohertz-Bereich bis in den Gigahertz-Bereich. Und dann müsste das ja wirklich voll drin liegen. Von daher ist dieser Begriff nicht irreführend. Und es ist hier der Unterschied zur anderen Methode, dass man eine definierte Frequenz einer elektromagnetischen Schwingung sozusagen in den Boden reingibt, ja. Das nicht dem Zufall überlässt, wie mit Marmorkloppen. Ja, ja,
so Spektrum. Ja. Genau. Mhm. Und es basiert ja dann auch darauf, dass dann ja verschiedene Materialien, so wie Holz oder Erde, dann auch verschiedene Reflexionen abgeben. Und darauf werden dann diese Sensoren trainiert. Und diese Sensoren halt speziell drauf trainiert, um Wurzelsysteme zu erfassen. Also man kann Wurzeln ab ungefähr 3 Zentimeter Diameter schon wahrnehmen. Zwischen 30 und 50 Zentimeter habe ich mir so mitgenommen. Und da sieht man auch ein paar sehr coole Grafiken. Also das sind wieder dieselben Stellen mit demselben Baum. Aber anstatt, dass sich da jetzt eine Heatmap drumherum windet oder ein großer Stern, sieht man einfach direkt den Baum selbst und mehrere Wurzeln, die davon schön wurzelförmig davon wachsen. Und wir haben 2 Grafiken nebeneinander. In einer ist die Wurzeltiefe und der anderen der Wurzeldiameter vermerkt. Und dann kann man ja relativ schön sehen, wie hoch die Wurzeln stehen und wie groß sie sind. Und gleichzeitig haben sie auch noch die Straße eingezeichnet. Wie findest du diese Grafiken? Wenn wir mal schauen, so auf Seite 8.
Sie haben nicht ganz Markus Dotterweich-Qualitäten, das muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz ziemlich eindrucksvoll. Es ist so eine Draufsicht auf den Baum. Und man sieht dann, es sieht ein bisschen aus, als hätte das so ein Vorschulkind gezeichnet. Ja, mal eine gerade Linie ein bisschen geknickt. Aber wenn man weiß, was dahinter steht, nämlich darum, dass es darum geht, so ab 3 Zentimeter dicke Wurzeln zu detektieren, grob zu schätzen, wo die verlaufen und dass ich dann noch Informationen zur Wurzeltiefe und zum Durchmesser aus diesen Grafiken ablesen kann, dann ist das schon heißer Scheiß. Das muss ich einfach mal sagen. Echt cool.
Ja, ja, ja. Also wenn wir jetzt schon in 2025 soweit sind, wo sind wir dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Ja, dann sind wir arbeitslos, dann macht den Podcast hier eine KI, Max. Das sage ich dir so, wie es ist.
Wer weiß, vielleicht ist es jetzt schon KI.
Die Max-KI. Sucht auf jeden Fall, die Max-KI sucht auf jeden Fall coole Paper aus.
Ja. Oh, danke schön. Das war ein Kompliment. So, jetzt kommen wir aber zu den Fleisch und den Kartoffeln dieses Papers. Nämlich, es geht ja darum, wir haben einen Output, die schöne Heatmap, und wir haben ein anderes Output. Eine Karte, wo ja ein 6-jähriger paar Wurzeln hingekriegselt hat. Aber was passiert jetzt, wenn wir die übereinander legen? Sehen wir das gleiche hier. Und das ist eigentlich das Coole an diesem Paper. Und da beginnen sie dann ja ab Seite 9 damit. Dann sehen wir wieder die klassische Heatmap. Und dann sehen wir zum Beispiel hier einen Baum, wo an der linken Seite ziemlich viele Wurzeln festgestellt wurden vom Sonic Tomograph, weil da ein großer roter Ballen ist, der sich langsam ins Gelbe und Grüne erstreckt. So relativ, ja eigentlich fast 4 Meter breit. Und wenn Sie da jetzt die Wurzeln drüber legen, kann man eigentlich ganz gut sehen, dass sich hier auch die meisten Wurzeln befinden, die vom vom Radar aufgenommen wurden. Mhm. Ja. Auf der rechten Seite sieht man auch ein paar Wurzeln, die sich so über gelbe Zonen erziehen. Und ja, hier und da steht auch noch eine Wurzel raus, die komplett im blauen Bereich ist. Also so 100% akkurat ist es nicht. Wie schon gesagt, es ist ja eine qualitative Analyse. Also man schaut einfach mal, wie sieht das aus? Kann man irgendwelche Trends erkennen? Und ja, scheinbar gibt es da einen Overlap.
Ja, bei 4 von 5 Bäumen haben sie
genau, geschrieben. Ja. Ne? Selbst haben sie sich zugeschrieben, dass es 4 von 5 Bäumen waren. Und dass es natürlich auch ganz viele Limitationen gab. Also die haben das sagen sie nicht, aber ich als Forscher, ich als Student kann mir ja vorstellen, dass sie es ja einfach mal ausprobiert haben und dann ein eigentlich sehr ausführliches Paper darüber geschrieben haben. Also drei von den Standorten sind zum Beispiel auch in erhöhten Baumscheiben, was natürlich die Wurzelfindung auch nochmal erschwert hat. Das gestehen die sich auch ein.
Ja. Jetzt ist natürlich für mich die, also ich finde es erstmal grundsätzlich beeindruckend. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, wenn wir diese beiden Methoden nehmen. Wir haben, glaube ich, noch nicht über diese Limitations von dem Radar gesprochen. Da habe ich rausgelesen, dass eben das sehr anfällig ist für unterschiedliche Bodenfeuchteverhältnisse und auch elektrische Leitfähigkeit, ja. Also diese definierte Welle mit einer 900 Megahertz Schwingung war es, glaube ich, hat ihre Vorteile, hat aber auch ihre Nachteile, weil die dann eben bei einer definierten Wellenlänge kein Spektrum hat, ne? Also verschiedene Wellen mit verschiedenen Wellenlängen. Und die kommen unterschiedlich gut und schlecht mal klar mit unterschiedlicher Bodenfeuchte. Das heißt, irgendeine kommt schon immer mal durch, ne? Das ist hier nicht der Fall und deswegen ist die sehr sensibel für unterschiedliche Bodenfeuchtezustände. Tatsächlich. Mhm. Und die ist aber andererseits auch wieder so genau, dass andere Heterogenitäten im Boden, da kommen wir wieder auf dein berühmtes Wasserrohr, was du aus Versehen angekloppt hast, dass diese Methodik natürlich durch solche Strukturen auch gestört werden kann. Ja, also die leiten ähnlich gut wie Wurzeln. Das heißt, es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass sich die ein oder andere Leitung oder das ein oder andere Rohr vielleicht als Wurzel detektiere an der Stelle. Und was sie auch noch schreiben, ist, es ist viel, viel zeitaufwendiger, diese Messungen wohl zu machen, weil man viel mehr Messpunkte ansetzen muss, ja, mit dem
genau.
Die andere Methode mit dem Stab, die geht entsprechend schneller. Okay.
Genau. Also beim Radar zieht man ja so ein Radar auf Rädchen über den gesamten Boden ab, wie beim Staubsauger. Da wird eigentlich alles abgescannt und mit dem Sonic Tomograph, genau, nimmst du halt die Stellen und klopfst halt drauf. Wobei sie auch sagen, je mehr man klopft, desto akkurater werden die Daten. Und sie haben halt 10-mal Klopfen pro Stelle verwendet. Und bei 16 Stellen standen sie dann auch eine halbe Stunde um den Baum herum. Und das gesamte Scannen, habe ich verstanden, kann eine Stunde bis zu 100 Minuten dauern.
Ja.
Bei einem Radar.
Ja.
Also es ist schon noch relativ zeitintensiv.
Und das ist dann eben auch bei solchen Untersuchungen, wir kommen ja beide aus der Praxis, ist einfach auch ein Kostenfaktor, ja. Wenn du als Firma ein Angebot schreibst und sagst, hier, du willst nicht invasiv sozusagen die Lage und Dichte von Wurzeln bestimmen, dann macht das einfach einen Unterschied, ob das mit einer Methode ist, die recht schnell geht oder eine, die eben länger dauert, vor allem, weil sich das eben aufsummiert. Normalerweise untersuchst du ja nicht nur einen Baum oder wie hier fünf, sondern das zieht sich ja dann über Parkanlagen, große Flächen und so. Und da summiert sich einfach die Arbeitszeit. Und Arbeitszeit ist immer am teuersten. Das ist der größte Kostenfaktor. Ja. Okay. Jetzt haben wir die beiden Methoden vorgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Fazit ziehen Sie? Also sind die Methoden geeignet? Ja, nein. Und welche eignet sich wo und welche vielleicht wo nicht? Vielleicht können wir das als Mini-Fazit auch noch dazu nehmen.
Man darf auch die Kosten nicht unterschätzen. Einerseits ist solche Apparatur ziemlich teuer, entweder zum Anschaffen oder zum Ausleihen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Mhm.
Also für mich persönlich als Fokus auf Mikroorganismen und halt Feinwurzeln und Rhizosphäre habe ich halt auf irgendwas gehofft, wo wir dann auch Feinwurzelwachstum beobachten könnten zum Beispiel. Und das auch in der Tiefe. Aber wenn man sich so die Conclusions anschaut von dem Paper, sind wir da noch ein bisschen weit davon entfernt.
Ja, muss man sagen. So, jetzt habe ich die Senftube mal schon rausgeholt. Jetzt gebe ich mal meinen unqualifizierten Senf dazu.
Süßen oder scharfen?
Bautzner mittelscharf. Ja, oh, cool. Natürlich. Bester Senf von die Welt. Ich finde es grundsätzlich erstmal spannend und als alter Physiklehrer finde ich umso spannender, was man halt letztlich mit mechanischen Wellen so treiben kann im Boden und dass man damit auch Wurzeln detektieren kann. Was viele nicht wissen, ist, dass ich Hiwi war am Geophysikalischen Observatorium der Universität Leipzig auf dem Kolmberg bei Oschatz, wo ich auch mal eine tolle Interview... Im Geophysikalischen Observatorium der Universität Leipzig auf dem Kolmberg bei Oschatz war ich Hiwi und habe dort in der Erdbebenwarte mitgearbeitet und Erdbeben ausgewertet. Das wissen viele nicht. Ich habe es auch schon fast vergessen, aber da es ist ein ähnliches Prinzip, nur dass die Erdbebenwellen halt durch den kompletten Erdkörper laufen oder an der Oberfläche entlang oder beides und dann zu unterschiedlichen Zeiten auf die Detektoren treffen. Dafür ist der Weg hier nicht lang genug und die Intensität der Wellen auch nicht groß genug und es ist kein so kompakter Körper sozusagen, ne, wie der Erdkörper, festes Gestein. Aber ich finde es cool, auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, dass dieses Paper auf gar keinen Fall den Anspruch hat, in irgendeiner Weise qualitativ zu sein. Dass dieses Paper in überhaupt keiner Weise den Anspruch hat, quantitativ zu sein, sondern das ist ein qualitatives Paper. Wenn es quantitativ wäre, würde ich sagen, 5 Bäume, das ist ja ein bisschen arg wenig, wie man sagen würde, ne? So, und dann 4 von 5 hat es nur hingehauen, ne? Aber hier geht es ja wirklich nur mal drum, diese Methoden vorzustellen und eine Abwägung zu machen hinsichtlich dieser Methoden. Und die ist sauber gelungen. Auch wenn ich sagen muss, dass zum Beispiel der Herr Santos ist es, glaube ich. Ja, also im Titel heißt er Dos Santos und in den Literaturverweisen am Ende sieht man, dass der Herr sich auch ganz gerne selbst zitiert, ja. Das ist zumindest 3-mal vorgekommen und da ist dann immer die Frage, ist er sozusagen federführend auf diesem Gebiet oder haben wir hier möglicherweise ein kleines Zitationskartell?
Das auch schon mal. Folge 2.
Folge 2. Aber das nur am Rande, ne? Es ist allemal interessant und wie wir ja auch schon im Vorgespräch gesagt haben, ne? Jetzt kann wieder jemand kommen, kann sagen, ja, ach, das ist ja alles, möglicherweise haut das gar nicht so wirklich hin, aber es muss immer Leute geben, die das pioniermäßig einmal anwenden. Weißt du, wie lange diese Methoden schon auf dem Markt sind? Ist das relativ neu oder gibt es das schon seit Jahrzehnten? Wie ist denn das? Hast du da eine...
Ich bin ja selber noch nicht so lange auf dem Markt. Also für mich fühlt sich das noch sehr neu an.
Ja.
Vor allem, weil die Bodenkunde ja auch so ein bisschen hinterher. Das ist schon top of the line.
Ja, okay. Ja, ich glaube, die inhaltlichen Paper, die Sie hier zitieren, also es gibt ein paar Grundlagensachen zu Bodenwellen natürlich, die sind aus den 90er Jahren. Ich glaube, die wesentlichen sind so aus den 2015 oder so. 2020er Jahren, also dürfte relativ neu sein, ja. Und in Anbetracht dieser Tatsache kann man schon mal so ein qualitatives Paper raushauen und einfach mal einen Methodenvergleich machen. Also ich finde es spannend allemal, Max. Max, Frage an dich, was erhoffst du dir denn für deine berufspraktische Tätigkeit von der weiteren Methodenentwicklung? Hast du da Vorstellungen, wo könnte es hingehen?
Na, ich habe es ja vorher schon erwähnt. Ich bin ja eigentlich mehr neugierig auf Feinwurzeln, vielleicht sogar Haarwurzeln, nennen wir es in Niederländisch. Also ja, den Rhizosphärenraum. Also wie entwickeln sich Wurzeln im Laufe eines Jahres? Ja, Wurzeln wachsen ja dem Wasser nach, wachsen aus, wo es Nährstoffe gibt, sterben wieder ab, etc. Also diesen Kreislauf komplett auf eine Karte zu bringen, das fände ich zum Beispiel furchtbar spannend.
Okay, das hat jetzt das ist nochmal ein ganz anderer Methodenstrang sozusagen. Da müssen wir dann zu gegebener Zeit auch mal drüber sprechen, glaube ich, ne? Über so Wurzelfensterchen. Max, ich würde an der Stelle sagen, wir machen mal einen Deckel drauf auf dieses tolle Thema, was du mitgebracht hast. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du das recherchiert hast und vorbereitet hast. Ich glaube, wir werden nicht das letzte Mal von Sonic Tomography und Bodenradar gehört haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wovon ihr aber auch nicht das letzte Mal gehört haben werdet, ist der Bodenmikrofonverleih. Das ist jetzt mal ein bisschen was anderes, aber passt auch thematisch so ein klein wenig dazu. Wir verleihen wieder Bodenmikrofone im Jahr 2026. Und das erste ist jetzt gerade schon unterwegs bei einem tollen Musiker. Ich darf noch nichts verraten, aber wir werden, glaube ich, auch so ein bisschen was von ihm zu hören bekommen. Ein Musiker aus dem süddeutschen Raum, ein sehr netter Mensch, der hat von mir schon ein Bodenmikrofon vorab bekommen und ist damit gerade in Brandenburg unterwegs. Liebe, liebe Grüße an der Stelle. Und da seht ihr auch, wie vielfältig diese Anwendungsmöglichkeiten sind von den Bodenmikrofonen. Also Künstlerinnen und Künstler, einfach Privatleute, aber auch Leute aus der Wissenschaft und aus der Technik und Anwendung und so, die greifen auf diese Bodenmikrofone zurück. Und deswegen an der Stelle ein kurzer Werbeblock, wenn ihr da Bock drauf habt und vielleicht auch du, Max. Nein, Versand ins Ausland ist ausgeschlossen, das muss ich leider sagen.
Dann fahre ich zur Grenze.
Dann fährst du zur Grenze und nimmst es entgegen. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut doch einfach mal auf soulcast.de/Bodenmikrofone. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes hinterlegt. Und dort könnt ihr über ein einfaches Formular euren Wunschzeitraum hinterlegen und bekommt dann eines von 6 Mikrofonen mittlerweile. Top technischen Support, viel mehr Informationsmaterial, Anleitungen, Tipps und Hilfe und so. Das ist alles dieses Jahr noch viel doller als im letzten Jahr. Werbeblock Ende in eigener Sache an der Stelle. Max, wenn der Markus dir jetzt wieder Feedback schicken will, an welche E-Mail-Adresse soll er das denn tun?
Das war natürlich soulcast@info.de. Ohne das Fragezeichen.
Ihr seht's, der Max, der ist beim Onboarding-Prozess beim Soulcast durch einen harten Parcours gegangen. Das muss man wirklich sagen. Aber die E-Mail-Adresse habe ich ihm noch nicht beibringen können. info@soulcast.de. Info.
Ich stehe dazu.
@soulcast.de. Das ist vollkommen okay. Das nächste Mal sitzt die. Ist die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Bei Markus hat es auch geklappt. Die E-Mail hat den Max erreicht. Wir haben heute ein schönes Vorgespräch. Wir sind heute ein bisschen länger geworden als normal. Aber das ist in Ordnung. Und da könnt ihr gerne euren Senf dazugeben. Also Christoph war mal wieder zu kritisch. Christoph hat den Max zu sehr zum Lachen gebracht, hat zu viel nachgefragt oder genervt. Ne? Zu Max bitte nur positive Rückmeldungen. Der hat sich heute echt Mühe gegeben. Vielen Dank. Und darüber hinaus könnt ihr uns auch auf verschiedenen sozialen Medien erreichen. Die Links dazu sind im Linktree auch unter jeder einzelnen Folge hinterlegt. Und bitte, bitte, wenn ihr mit der Sonic Tomography fertig seid, dann bewertet und rezensiert uns doch mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach auch, sichtbarer zu werden und dem Max in Zukunft noch mehr urbanes Bodenwissen an die Leute zu bringen. Max, jetzt bist du schon müde, schon ganz kleine Augen. Ja. Ich würde sagen, wir binden an der Stelle ab, ne? Ja. Und sedimentieren uns dahin. Das war Soulcast Folge 183, man glaubt es kaum, vom 4. März 2026. Und der Max und der Christoph sagen Ahoi.
Ahoi.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.